herzlich willkommen zur Folge 73 des Science Busters Podcast.
Hier kommt die Maus.
Nochmal.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 73 des Science Busters Podcasts, wie immer produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Heute gibt es Teil 2 des Science Busters Podcasts mit dem Team von der Sendung mit der Maus, das Ende November in Wien war, bekanntlich um den Heinz Oberhummer Award entgegenzunehmen. Florian Freistetter und ich plaudern und hören zu Heike Sistig, Nils Wohlfahrt, Armin Maywald, Joachim Lachmuth und Ralf Kaspers, die ein weiteres Mal aus dem Nähkästchen erzählen, unter anderem, wie ihre eigenen Kinder auf die Sendung mit der Maus reagiert haben, ob die damals überhaupt schon Fernsehen schauen haben dürfen, ob es damals überhaupt schon einen eigenen Fernseher im Haus gegeben hat, was die Maus im Giftschrank liegen hat, wann der Elefant eigentlich dazugekommen ist, mit welchem Treibstoff er am besten fliegen kann, wo es erstklassige Erbsensuppenrezepte gibt und ab wann verlässlich gilt, der Hase furzt, die Kinder lachen, so kann man billig Freude machen.
Ihr habt ja selber Kinder teilweise.
Ja.
Wie haben euch die denn angestachelt, Sachen zu machen? Oder haben sie die für das Programm interessiert? Oder haben sie die sogar schlimmstenfalls ein bisschen geniert, weil meine Eltern machen Kinderprogramm?
Die durften kein Fernsehen gucken.
Jein. Also zu der Zeit, also wo wir damit angefangen haben, hatten wir noch lange keinen Fernseher. Wenn wir irgendwas sehen wollten, dann mussten wir in den Sender gehen. Das heißt, wir haben beide schon, also meine Frau und ich, die ist auch aus dem gleichen Beruf letztlich, wir haben beide schon lange fürs Fernsehen gearbeitet, ohne ein eigenes Fernsehgerät zu haben. Und wir haben das erste angeschafft, da war unser Sohn schon 3 oder 4. Also gab es auch schon Farbfernsehen. Nee, unsere Kinder, also mein Sohn, der ist ja der Erstgeborene, der kam von der Schule manchmal nach Hause, kam im Schneiderraum vorbei, Papa, was machst du da? Ja, ich schneide gerade einen Film. Aha, gut, ab nach Hause zur Mama. Den hat das genauso wenig interessiert wie ein Kind, was in der Bäckerei groß wird. Das ist normal, dass der Vater weiß aussieht. Und für meinen Sohn oder später dann die anderen beiden, für meine Tochter, was halt normal, dass ich mal im Studio bin und mal irgendwie schneide oder mal draußen unterwegs bin oder so. Meine Tochter hat mal mitgespielt, mein Sohn hat auch mal mitgespielt, aber immer nur einmal, zweimal, dann war gut.
Also bei mir kann ich sagen, also ich bin gelernter Journalist und habe auch erst aktuellen Journalismus dann betrieben, bin dann aber irgendwann ins Kinderprogramm und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo meine Kinder quasi im Maus zuschauenden Alter waren und ich fand das super. Also quasi für die eigenen Kinder Programm machen zu dürfen und dann auch mit ihnen sonntags dann immer zu gucken und zu sehen, wie reagieren die da drauf, so als First User, das war super. Also es hat echt großen Spaß gemacht.
Ich gucke das jeden Sonntag mit meinen Kindern. Ich gucke die Sendung immer 3 oder 4 Mal. Also ich gucke sie einmal, wenn wir sie planen. Ich gucke sie dann nochmal, wenn sie technisch fertig zusammengefahren worden ist von dem Harry Steinhauser und dann sitze ich meistens sonntags nochmal mit unten mit den Kindern davor und gebe dann aber immer an. Also ich sage dann immer, was als nächstes kommt und die wundern alles. Sich total. Die denken, was, woher wusstest du, ja? Aber mittlerweile haben sie rausgefunden, dass ich das weiß, weil ich das vorher schon auf der Arbeit geguckt habe. Jetzt finden sie es nicht mehr ganz so spannend und...
Ich also guck's ja auch noch jede Woche, aber nicht am Sonntag, weil mir ist mir zu früh, sondern ich guck's immer am Montag.
Ich muss selbstkritisch sagen, dass ich habe bei der Maus angefangen, als ich noch keine Kinder hatte und habe gedacht, ich wüsste, was Kinder wollen und habe gedacht, ich könnte kindlich denken. Und als ich dann selber Kinder hatte, habe ich gemerkt, worauf die reagieren und worauf nicht. Und habe wirklich nochmal meinen Job überdacht und habe wirklich eine andere Meinung dazu jetzt.
Hast du ein Beispiel?
Ja, ich habe zum Beispiel, gerade was Humor bei Kindern angeht, habe ich einfach festgestellt, dass die oft über das Erwartbare lachen und nicht über das Unerwartete.
Aber das ist bei Erwachsenen auch ganz oft so.
Ja, aber trotzdem gibt es ja nochmal, ja, das ist spannend, aber es gibt ja so eine Art Humor, die wir ja auflegen, wo wir antizipieren, wie jetzt eigentlich die Reaktion wäre. Und dann besteht der Witz darin, eben genau das nicht zu machen. Und ich habe dann irgendwie auch eine Spotgeschichte gemacht, allerdings von Elefant und Hase, für die Sendung mit dem Elefanten war das, wo der Elefant und der Hase so viele Linsensuppe essen, dass sie irgendwie pupsen müssen. Und
da sind wir wieder.
Der Hase nimmt einen Löffel und der Hase pupst und dann nimmt er 3 Löffel und pupst 3-mal, also es ist das Prinzip klar. Dann nimmt der Elefant die ganze Schüssel und noch den Topf dazu und der Hase legt sich hin und zittert schon und der Elefant fliegt dann durch die Luft wie ein Luftballon, dem man die Luft rausnimmt. Wir hatten diesen Spot zuerst gemacht, eben in dem der Hase erwartet, da kommt jetzt was ganz Schlimmes und der Elefant pupst nur einmal ganz, ganz klein. Und ich hatte das mit meinen Kindern geguckt und es war so, dass die sich total gefreut haben und dann kam diese blöde Auflösung mit dem winzigen Pups und saßen da vollkommen enttäuscht. Und ich habe wirklich, weil du eben gefragt hast, wir haben diesen Film so nicht gezeigt, sondern wir haben ihn nochmal geändert. Und jetzt rast er durch die Luft und macht wer weiß wie viele Wirbel.
Ist der mit dem Rülpsen davor oder danach entstanden?
Der ist danach.
Limo trinken und rülpsen, weil das ist der mit Abstand Lieblingsfilm von meiner kleinsten Tochter, wo die rülpsen. Das ist also auch, es funktioniert auch durch andere Körperöffnungen.
Rülpsen und pupsen ist immer
im Giftschrank wegen zu wenig Furz, ja.
Ja, zu wenig Furz.
Giftschrank gibt es eine andere Geschichte. Wir haben einmal vor vielen Jahren eine Geschichte gemacht, wie Champagner gemacht wird. In Frankreich. Da wird ja dann Hefe und Zucker zugegeben.
Das Kinderthema.
Es ging für Silvester, wo die Eltern dann Champagner trinken. Manchmal haben wir gedacht, jetzt machen wir sowas auch. Und dann haben wir eben gezeigt, in Reims, da in der Champagnerfirma, wie da Hefe und Zucker reinkam und haben dann einen Luftballon oben drauf gemacht, ne? Und natürlich passierte das, was passieren musste. Kohlensäure entsteht, der Luftballon wurde also richtig groß und dick und so. Und irgendein Junge in der Gegend von Köln, Bergisch Gladbach oder so, hatte das gesehen und hat gesagt, dann kann ich mein Sprudelwasser ja selber machen. Hat sich also Wasser genommen, in eine Flasche reingetan, Hefe rein, ein bisschen Zucker, das zugeschraubt, hat es in den Küchenschrank gestellt. Hat das aber dann leider vergessen. Und dann passierte 14 Tage gar nichts und dann tat es einen unglaublichen Knall und der ganze Küchenschrank hat sich zerlegt, nebst umliegenden Ortschaften. Und unser Intendant war natürlich schrill begeistert und seitdem hat dieser Film ein Sperrvermerk, obwohl ich immer sagen muss, der Junge hätte eigentlich einen Forscherpreis verdient, weil der hat das Wesen der ganzen Geschichte begriffen. Das Einzige war bloß, er hat einen Fehler gemacht, vergessen. Ne?
Ja. Aber die wird jetzt auch nicht mit einem Begleitkommentar in der Art gesendet?
Bei dem, also wir machen häufig, wenn wir solche Experimente machen, sagen wir schon mal, können danach machen, können das selber ausprobieren. Aber genau bei dieser Geschichte haben wir es nicht gemacht. Wir haben also nicht gesagt, könnt ihr selber ausprobieren. Da ist er selber draufgekommen, der Junge. Da in dem Fall nicht.
Sie muss sagen, ist mir auch passiert, also nicht als kleiner Junge, sondern durchaus als Erwachsener. Vor 3 Jahren habe ich mal irgendwie für eine Show für eine Science Bus das Brotbier hergestellt. Das geht im gleich, also im Wesentlichen auch irgendwie so getoastetes Brot oder eine Flasche aufgegossen, ein bisschen Zucker, ein bisschen Hefe und gären lassen. Hat alles wunderbar funktioniert und dann transportiere ich das zur Show und damit es fest zuschrauben, damit es im Koffer nicht aufgeht und dann ja Zug, 2 Stunden durch die Gegend gefahren und dann irgendwie erst auf dem Weg ins Theater im Hotel, während ich gewartet habe, in meiner Tasche macht es und dann, also das hätte ich das damals gesehen, dann
Hotelzimmer verwüstet?
Oder? Nee, es war die Lobby, zum Glück.
Macht mehr her.
Es gibt ja viele Tiere. Es gibt die Sendung mit dem Elefanten, es gibt die Ente, dann war der Hase, der so gut furzen kann, wenn das so funktionieren würde. Ein Löffel Suppe und
der Hase ist aber eine andere Sendung.
Ein Ergebnis.
Ja, mit dem Elefanten.
Aber Mäuse sind ja im Alltag ausgesprochen unbeliebt bei den meisten Menschen.
Ja.
Wir haben deutlich die Maus aufgewertet als Tier. Ja, ja.
Auf jeden Fall.
Naja, Mickey Maus gab's auch schon, ne?
Aber orange Mäuse sind natürlich sehr beliebt, muss man sagen. Graue Mäuse gibt es vielleicht.
Mittlerweile aber trotzdem, dass die Maus so derartig beliebt ist, obwohl Menschen im Alltag mit Mäusen ja gar nichts zu tun haben wollen, ist schon erstaunlich.
Ja. Die springen dann meist immer sofort auf den Tisch oder so, ne? Ja.
Oder stellen nach wie vor Fallen auf oder.
Aber es liegt eben daran, dass unsere Maus eben keine Ähnlichkeit mit den naturalistischen oder natürlichen Mäusen haben. Sie haben nicht die gleiche Farbe. Die sind auch eigentlich witziger. Die können sich den Schwanz ausreißen oder die Ohren und Suppe löffeln oder sowas. Also es ist eben eine richtige Zeichentrickfigur, die einfach nur auch in der Logik einer Zeichentrickfigur lebt.
Auch der Verdienst, ne, mit diesen besonderen Augenklackern und ja. diesen staccato-haften Gang und so. Also das ist schon so ein Gesamt, das muss man ja. alles gesamtheitlich an.
Eine Maus kann man schon sympathisch machen. Also die Sendung mit der Ratte hätte jetzt nicht funktioniert, glaube ich. Egal,
das
wie niedlich
man
die gemalt hätte.
Eine Idee für Jugendliche zu machen, die sollte dann eine Sendung mit der Ratte heißen. Tatsächlich, die Idee gab's.
Das war genau. Aber ich kann da widersprechen, weil Hein Blöd ist eine Ratte.
Oh ja.
Und Hein Blöd ist sehr sympathisch und eigentlich unser heimlicher Held.
Stimmt.
Mhm. Ja.
Stimmt. Ja. Gut, das ist ja, ich darüber nachdenke, der, ja, es ist eine Ratte, wenn man es genau überlegt, richtig. Aber er schaut nicht so aus wie eine Ratte. Er hat eine Mütze auf und alles.
Ja.
Und ja. Ratten sind auch sehr und redet schon Plattdeutsch, ja. Also das machen die meisten Ratten auch nicht.
Ja, aber das Phänomen mit der beliebten Maus ist schon interessant, finde ich auch. Weil auch wenn man sich mal so die früheren Spots, also die ersten Spots anguckt, die hat ja jetzt nichts Liebliches. Also ist jetzt gar keine Schmusefigur. Sie ist, also sie kann dann, also früher war es ja auch noch so, sie brauchte irgendein Werkzeug, dann hat sie irgendwie den Bauch aufgeklappt und hat dann eine Säge rausgeholt oder was auch immer. Also die ist ja sie ist nicht lieblich, aber trotzdem wird sie geliebt. Das ist interessant, ja.
Weil sie eben Dinge machen kann, die eigentlich unmöglich sind, die eben auch nur in der Logik, also Schwanz ausreißen oder Bohrer aus dem Bauch rausnehmen. Das sind ja alles Sachen, die normal gar nicht gehen.
Mhm.
Ne? Und nur dadurch, dass sie eben für viele Probleme eben einfach diese pfiffige Lösung, die eben anders ist, als man das erwartet, dass sie die findet und macht, das macht sie sympathisch. Das ist, geht aber eben auch nur in der Logik der Zeichentrickfiguren. Die wird ja oft hinterfragt, diese Geschichte. Aber ich meine schon bei den Zeichentrickfiguren von Disney, da geht also eine Dampfwalze fährt über irgendeinen drüber, ist platt wie ein Ding, der rüttelt sich nachher. Also würde man natürlich unter naturalistischen Dingen auch sagen, Gottes Willen, wie kann man sowas machen? Ein Tierplatterer. Das ist die Logik von Zeichentrick. Da geht sowas.
Beim Terminator ging es dann später auch wieder.
Ja, aber ich meine,
gerade. Ja, aber Zeichentrick war ja in Deutschland und in Österreich gar nicht so beliebt wie in den amerikanischen oder englischsprachigen Ländern, sondern da hat es immer geheißen, das sind Comics und Zeichentrick war automatisch immer für Kinder. Egal, wie die Dex Avery Sachen sind ja alles andere als für Kinder. Das hat eine ganz andere Tradition.
Ja, ja.
Das hat irgendwie 20, 30, fast 20 Jahre gedauert, bis die Simpsons in österreichischen Fernsehen nicht mehr im Kinderprogramm gelaufen sind.
Ja, auch.
Aber die Maus hatte ja am Anfang, ich glaube, was ganz spannend war, sie hat eigentlich eine ähnliche Philosophie wie jetzt sozusagen die Ingenieurskunst, die teilweise irgendwie in den Sachgeschichten vorkommt. Also man stößt auf ein Problem und findet irgendeine Lösung und lässt nicht locker. Also im Grunde ist das so ein bisschen ein ähnlicher Geist, auch wenn es dann natürlich fantasievoller ist und unkonventionelle Lösungen gefunden werden. Aber im Grunde ist das so ein ähnliches Geist, so ähnlich. Von den Wurzeln her.
Du meinst so diese Eiermaschine zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ja. Also da
gibt es auch aus Müntes Zeit noch, dreht, da kommt einmal raus und einmal fängt das mit der Pfanne auf und einmal geht's daneben.
Genau,
ne?
und es ist auch das Scheitern drin. Es gibt am Anfang viele Geschichten, wo es erstmal eine Lösung gab, aber dann klappt's doch nicht. Also da gibt's auch so ein bisschen das Prinzip der Schadenfreude, was.
Ja, auch.
Aber
und es gibt den doppelten, dreifachen Schluss manchmal, ne? Also die Geschichte, die wir damals beim Streich auch gedreht haben, mit dem Ball, der ins Wasser fällt und dann.
In das Wasserglas.
Das Wasserglas, dann wird das mit Wasser, wird das Ballon hochgehoben, dann holt er ihn raus und dann platzt er. Also das heißt, es gibt erst eine Lösung, eine positive Lösung und dann stellt sie sich doch raus als.
Ach, die 70er war so eine tolle Zeit.
Nein, aber was da zum Beispiel wirklich, es fußt tatsächlich auf ein physikalisches Phänomen. Ja, die Maus will einen Ball aus einem engen Glas holen und kommt nicht dran. Und dann physikalisches Phänomen, lässt Wasser reinlaufen. Das Wasserglas wird aufgefüllt, der Ball schwimmt oben und der Ball kommt nach oben. Also das ist eigentlich auch
Lösung, ja.
ein physikalisches Phänomen. Was eigentlich ist die Maus, weiß die Maus schon physikalische Phänomene und kriegt dadurch eine Lösung. Das ist der Gegensatz übrigens zum Elefanten, den wir dann auch auserkoren haben zu einer Vorschulfigur. Der kommt durch Ausprobieren zur Lösung, während die Maus durch Nachdenken zur Lösung kommt. Und das ist ein Unterschied auch in den Spot-Geschichten.
Für die Kinder ist das ja von den Größenordnungen her nicht so wichtig, aber hat es jemals Proteste gegeben, dass der Elefant deutlich kleiner ist als die Maus?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, also da gibt's auch eine Legende zu, warum der Elefant kleiner ist. Ob die stimmt, weiß ich nicht mal. Aber es geht zurück auf einen Witz. Maus und Elefant, also jetzt nicht unsere Maus, sondern eine Maus und Elefant gehen über eine Brücke. Und die Maus guckt zum Elefanten hoch und sagt, wir beide machen einen Krach, ne? Was eigentlich die Umdrehung der Verhältnisse eigentlich, auf diesen Witz soll es zurückgehen, zu sagen, okay, die Umdrehung der Verhältnisse, wir machen die Maus größer und machen den Elefanten kleiner. Ob diese Legende stimmt, dass es so entstanden, ich kann es mir aber vorstellen. Es klingt... Klingt richtig.
Es klingt, aber auch die Zeit der Atomtests und so, also da kann man auch irgendwie, so, wie Godzilla halt eine Riesenmaus, ist auch plausibel.
Na, ich glaube, also die sind ja auch stilisiert, die Figuren, und außerdem hat der Streich, als er den Elefanten entwickelt hat, auch darauf geachtet, dass es komplementär von den Farben her ist. Also,
Goetheschen Farbkreis, ne?
So ist es dann, das Orange mit dem Blau als Gegenspieler und Gegensatz, um eben der Maus, also mit dem Elefanten ist die Maus sozial, eine soziale Figur geworden, weil sie plötzlich emotional soziale Geschichten erzählen konnten im Miteinander.
Der Elefant ist quasi die Heidi vom Almöhi-Maus.
Genau, so ungefähr. Also der Elefant wurde geboren, um der Freund der Maus zu sein, tatsächlich.
Naja, es ist halt so, mit zwei Figuren sind die Spielmöglichkeiten natürlich deutlich größer. Ist ja klar, wenn man alleine spielt, kann man auch eine bestimmte Art von Spielen. Aber zu zweit geht's halt besser, ne? Klar. Und insofern, da eine zweite und dann die dritte Figur mit der Ente, die dann immer Chaos stiftet, noch dazu, das potenziert die Möglichkeiten von Spielmöglichkeiten.
Und es macht auch die Figuren komplexer. Weil man dann plötzlich auch reagiert und man sieht, wie die Maus auf jemand anders reagiert. Und da gibt es dann auch mal Krach und dann muss man sich auch wieder einigen und Lösungen finden und so weiter.
Die Maus spricht ja nicht.
Nein.
Nie?
Nein. Never ever.
Hat es da jemals die Versuchung gegeben, die Maus sprechen zu lassen?
Ja. Gab es.
Giftschrank. Ich sag nur Giftschrank.
Sehr lustig.
Es gibt einen Spot, den weiß ich nicht, was sie, warum der entstanden ist, aber da sagt sie, hallo, hallo, hallo.
Ja, es gibt den Spot, es ist ein Titelspot, da sagt die Maus dann, macht die Maus irgendwas und der Elefant macht was Komisches und dann sagt die Maus, ach der weiß das nicht. Heute haben wir Gäste. Und das ist der Friedrich Streich, der es vertont hat als Mausstimme und
Ist nie gesendet worden. Also das macht auch die Maus, finde ich, stark, dass sie so viel zu sagen hat, aber nicht dauernd plappert.
Das war ja die Philosophie von Anfang, zu sagen, die Maus soll ein stummer Moderator sein. Moderator ist ja normalerweise einer, der permanent labert. Ne? Moderatoren labern ja die ganze Zeit. Also ein stummer Moderator ist also ein Widerspruch in sich selbst eigentlich. Aber die Maus sollte in diesen kurzen Geschichten jeweils dramaturgisch eine kurze Geschichte selber erzählen, die aber nichts mit dem davor und nichts mit dem danach zu tun hatte, sondern die sollte einfach nur dazu animieren, einfach mal befreit zu lachen, um sich aus der Konzentration des Vorhergesehenen zu lösen und auf die Konzentration für das Nächste anzuschauen, vorzubereiten. Eben einfach im Moment des Lachens. Also der sollte dieser Mausspots sollte nichts weiter als einfach nur Spaß machen.
Ich glaube, also was ja spannend ist, ist, dass wir tatsächlich in der Sendung immer auch noch die Spots der ersten Stunde zeigen. Also wir senden Spots von 1971 genauso wie von 2023. Und ich glaube, das könnten wir nicht, wenn sie sprechen würde. Ich glaube, dass diese Zeitlosigkeit dieser Maus, diese Ikonografie, dass sie damit daraus rührt, dass sie nicht spricht. Dass sie so eine ganz eigentümliche Ruhe hat, dass sie so eine Eigenständigkeit hat und dass sie nicht so Kind ihrer Zeit ist. Also nicht durch Sprechen, nicht durch Sprache.
Höchstens durch die Farbe.
Nur durch die Farbe.
Braun und Orange. Genau.
Ist jetzt auch wieder eben.
Ja. Aber sie kann ja schreiben, die Maus, zumindest in meiner Kindheit hat die Maus schreiben können und am Ende hat sie ja immer geschrieben.
Aus.
Und der Großbuchstabe M ist dann immer zerfallen.
Ja.
Und vorher hat sie immer den Stift spitzen müssen mit den Zähnen.
Ja.
Was aber dann ein Stift war, der blau geschrieben hat. Und zu der Zeit hat es noch diese Blaustifte gegeben, die man anfeuchten hat müssen.
Ja, Kopierstifte.
Die waren aber giftig und die Maus hat sie in den Mund genommen. Das dürfte man heute sicher nicht mehr
zeigen. Was?
Ja.
Das waren so Tintenstifte, die hat man angefeuchtet, meistens mit Speichel. Und dann haben die wie Füllfeder geschrieben. Und dann hat man aber immer einen blauen Mundwinkel, blaue Zunge. Gehabt. Und die Maus hat aber nie eine blaue Zunge gehabt, aber es war trotzdem ein blauer Stift. Das hat mich immer ein bisschen irritiert als Kind.
Aber das wird zum Beispiel eigentlich nicht mehr gesendet. Also es gibt schon auch Spot-Geschichten, die so ein bisschen, die wir rausgenommen haben.
Aber das
dafür haben wir auch genug.
Das war ja eine Redensart. Maus aus, das hat man ja überall zu hören bekommen.
Ja, aus dem
Maus, aus
sagt der Armin immer. Hm. Ne? Ist dein Spruch, Armin. Aus die Maus.
Ja.
Damit's Catchphrase.
Moin.
Hallo Mausfans. Ja, das ist
heute geht's um.
Wenn die Maus, kann man noch erinnern, Derek, die Krimiserie, ich glaube ZDF war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist in viele, viele Länder verkauft worden. Und es war sehr komisch, wie wir mal auf Urlaub waren, den Derek auf Italienisch zu hören, wenn man das anders gewohnt war. Es ist die Maus, ist die in anderen Sendeanstalten gelaufen, in anderen Ländern als Sendung mit der Maus? Hat die
Nein,
dann
nur in Australien interessanterweise. Nein, die Maus, wenn ich sage, die Maus wurde in über 80 Ländern der Erde verkauft, was ich übrigens gar nicht weiß, ob es so viele waren, es hieß immer mal so, dann waren das immer nur die Spotgeschichten, weil die waren ja schön einfach zu verstehen weltweit und mussten nicht synchronisiert werden. Mhm. In Australien hattet ihr mal einen Vertrag mit dem australischen Kinderfernsehen. Da wurde dann tatsächlich The Show with the Mouse mit Lach- und Sachgeschichten produziert.
War das dann sowas wie bei Sesamstraße, quasi, wo es eine amerikanische Version gibt und eine deutsche Version?
War schon die deutsche Maus.
Übersetzt, aber nicht jetzt irgendwie so, dass australische Hosts dann quasi die Sachgeschichten gemacht hätten oder so?
Nein.
Die Autos da sind auch auf der rechten Seite.
Nein, das waren tatsächlich auch Geschichten. Es gibt auch einen großen Kult in Japan. Da gibt es eine Uni, die sich die Maus tatsächlich, unsere orange Maus, als Maskottchen in Tokio auf die Fahne geschrieben haben. Und ja, das ist interessant, dass die Figur weltweit funktioniert, die Lach- und Sachgeschichten nur bedingt.
Captain Blaubeer ist auch in Österreich schon kritisch, aber.
Nein, aber jetzt, also dass jetzt auch die Figur auch, ich sag mal, in Japan oder so funktioniert, wundert mich auch nicht, weil sie hat ja auch so was Manga-mäßiges manchmal, ne? Also, ne? Das passt schon, ne?
Und die haben dann wirklich die Zertifikate, wenn man sein Studium beendet hat, da ist dann diese kleine orange Maus oben drauf.
Cool, das wusste ich gar nicht.
Mhm.
Das wusste ich, ja.
Bis auf die, Armin, seid ihr ja alle eingestiegen zu einem Zeitpunkt, wo es die Sendung mit der Maus schon gegeben hat. Also es gibt ja die beliebte Frage, wo warst du, als du die erste Sendung mit der Maus gesehen hast? Da können sich natürlich die meisten Menschen nicht erinnern. Aber ihr habt ja teilweise ganz andere Ausbildungen gemacht und seid dann bei der Sendung mit der Maus gelandet. Die Teletextabteilungen sind in den Fernsehanstalten so quasi die Straflager. So ist quasi die Aura der Teletextabteilungen. Und es gibt, glaube ich, heute ist es vielleicht schon besser, aber vor 20 Jahren war es nicht so, dass Leute zum Fernsehen gegangen sind und gesagt haben, ich möchte unbedingt im Kinderfernsehen sein und dort nie wieder weggehen. Das war jetzt, sagen wir, kein Karriereziel. Aber ihr wolltet ja doch dorthin gehen. Was war denn das Reizvolle, dorthin zu gehen und das nicht nur als Zwischenstation zu verstehen, sondern dort zu bleiben, weil es dort am interessantesten ist?
Also bei mir war das ganz klar. Ich habe das als Kind geguckt. Das lief manchmal noch donnerstags morgens irgendwie. Und wenn ich krank war, durfte ich immer mit meinem Bettzeug ins Wohnzimmer gehen und durfte dann morgens die Sendung mit der Maus gucken. Deswegen war ich total gerne donnerstags krank. Und ich habe als Kind die Maus gezeichnet und es wird überliefert von meinen Eltern. Und ich weiß es auch noch, dass es ich immer gesagt habe, ich möchte gerne da mal arbeiten. Ich möchte das machen. Verrückt. Und ich bin tatsächlich, ich habe das dann zwischenzeitlich nicht mehr so als Berufswunsch ernst genommen und habe erstmal irgendwie Sonderpädagogik und studiert und Kunst und arbeite auch künstlerisch und habe eine Ausbildung als Kunsttherapeutin, das heißt was völlig anderes. Aber ich habe immer gesagt, eigentlich möchte ich zur Sendung mit der Maus. Und dann habe ich während des Studiums gesagt, so und jetzt möchte ich zur Sendung mit der Maus und habe dann Hospitanz gemacht und bin dann da geblieben. Und ich möchte da auch nicht weg. Ich möchte nichts anderes machen. Unser Fernsehdirektor Jörg Schönborn hat dann mal mich irgendwann gefragt, warum ich denn da immer noch bin, weil eigentlich hat er die Philosophie, alle 5 Jahre sollte man in, als Journalist, Journalistin was anderes machen, weil das einfach auch gut ist, mal einfach von so einer Routine wegzukommen. Und ich habe dann irgendwie gesagt, das brauche ich nicht. Ich habe keine Routine. Wir stellen uns jedes Mal neuen Themen. Wir erfinden immer wieder neue Figuren, neue Geschichten. Ich darf auch im Kinderprogramm Kinofilme betreuen. Ich darf Zeichentrick machen. Ich darf Realfilm betreuen. Ich darf Dokus betreuen. Wir dürfen alles. Wir machen alles. Wir sind so vielseitig und dann mache ich noch Apps und dann mache ich noch Websites und Programmierlernkurse für Kinder mit Elefant und Maus. Und ich habe so gedacht, ich darf mich nicht nur alle 5 Jahre weiterentwickeln, wir dürfen uns jede Woche weiterentwickeln. Und deswegen bin ich wirklich überzeugt, das ist der beste Job der Welt und ich möchte da bleiben. Und ich möchte auch nichts anderes machen.
Ja, das ist halt das Schöne, wenn man für eine Zielgruppe arbeitet und nicht in einem bestimmten Genre, dass man dann für die Zielgruppe alle Genres im Prinzip bedienen darf.
Die Lachgeschichten, Lach- und Sachgeschichten kommen im Titel ganz gleichberechtigt daher. Aber habt ihr als Gestalter, Gestalterinnen von den Sachgeschichten Einfluss darauf, welche Lachgeschichten euch umfloren dann?
Nee. Also,
die Lachgeschichten, die sind wirklich gleichwertig und autark von den Sachgeschichten und werden auch so produziert. Also die Geschichte muss gut sein und die Geschichte muss stimmen. Und die Kombination mit den Sachgeschichten, die schwebt uns manchmal vor, wenn es jetzt passt. Aber im Grunde wird es erst bei der Planung der Sendung dann zusammengeführt.
Wenn man sich überlegt, wie viele Lachgeschichten da in der Maus entstanden sind, also da kann ich mich noch als Kind dran erinnern, die ganzen Janosch-Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob die vorher irgendwie schon mal so verfilmt worden sind. Das war doch in der Maus, oder? Und auch bis hin zu Todestier, das ist ja auch, oder Lars der Eisbär, diese ganzen Sachen.
Der Blaubär
und auch Sean. Also das sind ja alles Sachen, das sind ja Lachgeschichten, die...
Die Lachgeschichten haben eine wichtige Qualität auch. Das sind wirklich Identifikationsfiguren, die kleine Heldengeschichten erzählen, die wirklich auch für die Kinder nochmal eine ganz andere Nahrung nochmal darstellen als jetzt diese Wissensvermittlung in den Sachgeschichten. Es ist ein anderer Wert und es ist trotzdem wichtig. Ich glaube, die Mischung ist einfach auch eines der Geheimnisse.
Also ich sag mal so, ich meine, ich kann ja nur von mir erzählen. Als ich angefangen habe, Fernsehen zu gucken, da war ich sehr, sehr jung. Wir hatten keinen Babysitter, konnten wir uns nicht leisten, aber wir hatten einen Fernseher. Und ich habe grundsätzlich eher lieber die Sesamstraße geguckt, weil das mit den Puppen sehr viel ansprechender war. Und als die Maus lief, habe ich eigentlich nur die Mausspots zuerst geguckt, ganz klein. Und die Sachgeschichten fand ich langweilig. Und dann bin ich älter geworden und fand eben die Lachgeschichten gut und habe die Sachgeschichten so ein bisschen ausgehalten. Und erst mit steigendem Alter merkt man einfach, ah, guck mal, da ist ja noch was ganz anderes, eine Qualität, die du so gar nicht mitbekommst. Und dann wird das einfach wichtiger. Ich habe es letztens mal erzählt, da war ich bei Jugendforsch, bei so einem Bundeswettbewerb und habe mir da die ganzen Projekte angeschaut. Und bei dieser Ausstellungsfläche, wo die ganzen Jugendlichen ihre Projekte vorstellen, haben 80% gesagt, ich bin nur hier, weil
ich Die Sendung mit der Maus oder Bismarck A geguckt habe. Und da merkt man, dass das eben, die werden geködert mit den Zeichentrickfilmen und dann geht's immer weiter und irgendwann am Ende bleibt dann die Wissenschaftskommunikation übrig vielleicht in der Wahrnehmung, weil das ist, woraus dann Menschen vielleicht ihr restliches Leben bestreiten. Und nur die wenigsten werden Künstlerinnen oder Künstler und denken sich, ich möchte auch sowas machen wie die Maus. Das ist eher die Ausnahme wahrscheinlich.
Es ist klar ein altersdefiniertes Problem oder Phänomen. Also die ganz Kleinen gucken natürlich als erstes nur die Maus. Ja, logisch.
Die orange Maus.
Die orange Maus, ne? Das ist zunächst mal der Eyecatcher. Und dann, ich würde sagen, bis 5, 6 gucken sie dann noch die Lachgeschichten, weil das sind Geschichten oder die Lieder oder sowas. Und erst danach kommt eigentlich das Verständnis oder auch das Interesse an den Sachgeschichten. Das hält sich aber länger.
Ne? Also, man würde.
Und wenn du hast eben gefragt, ob wir einen Einfluss als Sachgeschichtenmacher auf den Einfluss von Lachgeschichten haben. Nein, das ist völlig anders, eine ganz andere Redaktion und so. Wir haben da keinen Einfluss drauf, welche Geschichte eine Lachgeschichte wird oder so.
Die Wissenschaft würde wahrscheinlich sagen, es ist der perfekte multimodale Einstieg.
Das ist ja und schön formuliert, also angefixt wird man in Wirklichkeit durch die Maus.
Apropos angefixt, das hat mich immer schon interessiert, das muss ich jetzt aus rein persönlichem Interesse fragen.
Wie viele Drogensachgeschichten hat
sie? Nein, das darfst gerne du noch fragen nachher, aber meine Lieblingsrubrik, was mir immer schon von Kind bis Erwachsenenalter am allerbesten an der Maus gefallen hat, ist wirklich der absolute Anfang, wo das Intro in einer anderen Sprache gesprochen wird. Das hat mich als Kind einfach so fasziniert, weil es eine fremde Sprache war. Jetzt als erwachsener Besserwisser fasziniert es mich, dass ich dann sehr oft eine Chance habe, irgendwie als Erster zu sagen, das ist die Sprache, bevor es dann gesagt wird, das war.
Rätsel.
Und wer hat die Idee gehabt? Weil das ist eine geniale Idee.
Das ist auch eine ganz alte Geschichte. Und zwar geht das zurück auf die Zeit, als die ersten sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Und das war also die Idee auch von Münte, der dann gesagt hat, wenn die also ihre Familie mitbringen oder ihre Kinder, die können natürlich noch keine deutsche Sprache kennen, aber wir wollen denen zumindest in ein paar Stichworten am Anfang einen Hinweis geben, worum handelt es sich hier oder um was geht's dann hier. Und so waren die ersten 4 Fremdsprachen, waren Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Serbokroatisch, weil das die ersten 4 Gastarbeiternationen waren. Und diese Fremdsprachen haben natürlich im Laufe der Zeit ein Eigenleben entwickelt. Es gibt heute, glaube ich, keine einzige Sprache der Welt mehr, die noch nicht als zweite Sprache da im Vorspann war. Das geht von Kiswahili bis Hessisch und von Kölsch bis, was weiß ich,
Klingonisch.
Wollte ich Klingonisch
hatten wir schon.
Sehr gut, ja.
Tatsächlich.
Was du eben angesprochen hast, das ist mir irgendwie ganz wichtig, dass wir es einmal betonen. Es ist die Sendung mit der Maus, die lebt von diesem Ritual. So, dass man ein Gefäß hat, wo man weiß, wie es läuft. Also gerade dieser doppelte Vorspann, den es jetzt seit bald 53 Jahren gibt, ich weiß, wo ich bin. Es ist wie ein goldenes Tablett, was ich da jede Woche raushalte. Und dann ist es aber so spannend, dass dann die Inhalte überraschend sind. Aber es ist auch schön, dass die Maus mich da durchführt wie so ein orange-brauner Faden. Ich komme immer wieder, ich kann immer wieder andocken. Ja, und ich kann auch mal zwischendurch aussteigen, ich komme wieder rein.
Kannst du Pubertät haben?
Eigentlich. Ja, und das finde ich so faszinierend, weil du eben sagtest, ne, wir haben es nicht, also Armin war dabei, aber wir anderen, wir haben uns in ein gemachtes Nest gesetzt. Unsere Aufgabe ist jetzt sozusagen dieses Nest immer wieder überraschend neu zu füllen, der heutigen Zeit anzupassen, den heutigen Sehgewohnheiten und gleichzeitig aber so dieses Heimatgefühl zu geben, wo auch viele Eltern noch sagen, ja, das habe ich als Kind schon geguckt und Großeltern sich noch erinnern, ja, als meine Kinder klein waren und so. Und das so ein, das nennt man ja Kohorte irgendwie, dass man es so weitervermittelt und weiter vererbt.
Aber es ist eben auch immer eine Riesenaufgabe, ne?
Es ist schwer. Es ist nicht so leicht, wie sich das jetzt hier eben als gemachtes Nest angehört hat. Aber es ist natürlich auch sehr dankbar, muss ich sagen. Also da habt ihr schon auch damals wirklich viele tolle, guten Ideen gehabt. So.
Ja, aber ich finde das aber immer, also ich finde das immer total, für mich war das, als die Maus 50 geworden ist, haben wir uns ja auch genau mit diesen Themen einfach viel beschäftigt, wie ist die Maus entstanden, und im Zuge dessen habe ich mir auch haben wir natürlich auch alle die ganzen alten Beiträge nochmal gesichtet für die Compilations und die neuen Sendungen und so. Da sind uns aber schon so ein paar Sachen aufgefallen, die, wir hatten das schon häufiger heute angesprochen, so, wenn man, ne, warum ist eine Maus orange, oder so würde man das doch eigentlich nicht machen, und hätte man das mal beforscht, wäre doch die Maus überhaupt nicht ein beliebtes Tier gewesen, trotzdem hat man es gemacht, ne, der Armin erzählt eine Geschichte vom Brötchen und erzählt es verkehrt rum. Das ist so wie Memento, hat er quasi erfunden, ne? Also einmal so irgendwie direkt in der ersten Sachgeschichte das Ding einmal auf links gedreht. Und ich finde, das ist für uns immer noch so eine gute Erinnerung daran, so ein, jetzt sagen wir, als Redaktion ein Umfeld zu schaffen, in dem die Wahrscheinlichkeit, dass solche Happy Accidents, also so Sachen dann einfach auch nach wie vor passieren können, und dann ist ein bisschen die Aufgabe rauszufinden, ah ja, da kann man irgendwie dran anknüpfen oder das kann man weitermachen, und das ist schon, also das ist eine super schöne Aufgabe, weil wir uns durch das gemachte Nest, also diese Sendung und die Struktur mit dem Vorspann, hat man so ein Umfeld, in das man aber auch viele Sachen reinschmeißen kann, und man kann dann auch gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das, finde ich, ist eine total schöne Art zu arbeiten, dann eben auch schon, das ist fast wissenschaftliches Arbeiten, ne? Also man macht etwas, man versucht etwas, guckt dann, hat es funktioniert? Warum hat es funktioniert? Und wenn es funktioniert hat, dann ja, könnte man das nicht nochmal hinkriegen oder so. Und ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes.
Das Spannende ist, dass die Sendung mit der Maus nach wie vor wahnsinnig erfolgreich im linearen Fernsehen ist. Also ganz konträr zu vielen anderen Erfahrungen ist es so, dass die Maus nach wie vor so eine Art Lagerfeuer-Moment morgens, sonntags morgens für viele Familien hat, als Familienritual. Gucken noch die Maus und dann fahren wir los. Auch wenn es die...
Fahren wir los, dann stehen wir auf. Das ist in Wirklichkeit eine verlängerte Nachtruhe der Eltern.
Aber es sind auch viele Eltern, die noch mitgucken.
Ja, ja.
Und obwohl es die Maus zeitunabhängig auf sehr, sehr vielen Plattformen, in der App, auf der Website und in der Mediathek gibt, ist es tatsächlich so, dass auch das lineare Gucken nicht deutlich abnimmt.
Das habe sondern ich das gemacht. Andere, also die Eltern schauen mit, kommt, aber ja. Der Elternalltag mit Kindern beginnt erst 25 Minuten später.
Ja, genau.
Jetzt haben wir das ganz kurz, oder ich habe es ganz kurz angesprochen, es ist eine Kindersendung, aber es geht von 3 bis 99 oder ja, wie auch immer das Zielpublikum ist. Da fallen ihm so
über 100-Jährige dürfen das auch gucken. Es ist jetzt nicht so, dass wir da anmachen.
Ja, die steigen ja eher aus dem Fenster.
Solange man es irgendwie konsumieren kann, darf man. Also gibt es da ganz viele Themen, die zwar jetzt kleine Kinder oder größere Kinder nicht direkt betreffen, aber indirekt. Zum Beispiel, wenn jemand von den Großeltern einen Schlaganfall hat oder wenn das größere Geschwister, Schwester, Bruder drogensüchtig wird. Oder ein Thema, das für ganz junge Kinder interessant ist, obwohl es eigentlich ein medizinisches ist, der HPV und die HPV-Impfung. Da sollte man ja Kinder, also in Österreich geht das Impfprogramm ab 9 Jahre los, das ist eigentlich klassisches Mauspublikum. Macht ihr über solche Themen auch Sendungen? Gibt's solche Sachgeschichten?
Also wir haben schon über Geburt und Tod gemacht, ne? Wir haben auch über Behinderungen, alle möglichen, auch über das Impfen haben wir, glaube ich, auch Geschichten.
Depressionen auch, also unsichtbare Krankheit.
Ja.
Es gibt erstmal kein Tabu, aber es soll sozusagen auch nicht programmatisch sein. Also wir nehmen uns nicht vor zu sagen, wir müssen jetzt mal darüber was machen, sondern es muss schon auch Kinder tangieren, es muss schon eine Kinderfrage dazu geben. Mhm. Also nicht im Sinne von, die muss vorliegen, aber uns muss die Frage zu dem Film einfallen und wir müssen sie erzählen können, so dass Kinder es auch nachvollziehen können.
Und es muss, oder ein Bezug für
Kinder. Es muss nicht im Trend liegen, ne?
Also Kinder müssen irgendwie dann dazu schon irgendwie auch einen Bezug haben können, ja, weil sie es in der Öffentlichkeit wahrnehmen, selbst wenn sie selber nicht betroffen sind oder so, dann ist es, kann alles auch ein Thema sein, klar.
Und wenn man solche Geschichten macht, werden die dann anders wahrgenommen oder rezipiert? Gibt es dann mehr Gegenwind von Erwachsenen, wenn für Kinder Themen aufbereitet werden, wo Erwachsene der Meinung sind, das ist nicht kindergerecht?
Ja. Wie damals bei Armin auch. Als alle gesagt haben, ihr macht die Kinder sprachlos, gibt's jetzt... Das Wort gab es damals noch gar nicht, Shitstorm, aber es war.
Ja, klar.
Da wart ihr auch Vorreiter im Empfangen von Shitstorms. Und,
das stimmt, ja.
Das gibt's jetzt auch noch, klar.
Also ich kann auch da mal ein Beispiel, wir haben bei so einer Sommerreise sind wir mal in einer Moschee in Duisburg-Marxloh gewesen. Ne? Wir waren schon in katholischen Kirchen, wir waren in evangelischen Kirchen, wir waren schon in Synagogen. Aber das war, glaube ich, meines Wissens das erste Mal, dass wir in einer Moschee waren. Und wir sind da im Vorbeigehen, einfach dann vorbei und dann können wir da mal reingucken. Die waren ganz freundlich und so, haben uns Schuhe ausziehen, bla, haben uns irgendwie alles gezeigt. Aber dann ging was los. Wie könnt ihr in eine Moschee gehen? Ne? Dann ging also ein Shitstorm los, obwohl wir das genauso wertfrei gemacht haben, wie wir die katholische Kirche oder die Synagoge oder die evangelische Kirche. Nur da plötzlich ging also sofort ein Shitstorm los. Ne?
Aber von welcher Seite oder von allen Seiten?
Frag mich was Leichteres. Das ist ja im Ernstfall nicht nachvollziehbar, wer dann nun gerade was macht. Weil die heißen ja dann alle Keks 97 und.
Nein, das meine ich gar nicht. Aber hat sie dann der Kölner Katholik darüber aufgeregt, dass eine Moschee gezeigt wird? Oder haben sie die Moslems aufgeregt, dass ihr Gotteshaus von innen...
Nein, ja, die haben sich nicht aufgeregt, nö. Also ich vermute, ich kann es nicht... beweisen, kann es auch nicht nachvollziehen, dass das eher von diesen, ich sag mal, eher rechten Leuten gekommen ist oder.
Also Religion jedenfalls ist ein Aufregerthema, ganz klar.
Aber auch Sachen wie Kondensstreifen sind auch.
Kondensstreifen.
Unglaublich, wie viele oder, Zuschriften bekommen haben.
Ja, oder auch so, als wir etwas über Masken während der Corona-Zeit gemacht haben, das war natürlich dann auch ein Aufregerthema.
Mistelzweige, Riesenaufreger.
Ja.
Ja?
Ja, es hieß irgendwie, dass man da auch Medizin draus machen kann und dann. Es war auch ein Riesenaufreger, als du mit deiner Crew den Film gemacht hast, wie ein Baby geboren wird. Ja. Und das war ein Kaiserschnitt.
Ja.
Da gab es den Shitstorm der ganzen Hebammen,
ja,
weil sie das Gefühl hatten, wir propagieren Kaiserschnitte. Dabei war das einfach nur, es ging nicht anders und es war.
War nicht geplant, sondern es war.
Kein geplanter Kaiserschnitt.
Ein einfacher zu Drehtermin zu
vereinbaren. Ja.
Aber wir sagen jetzt Shitstorm, es sind oft nicht wirkliche Shitstorm. Es sind tatsächlich Menschen, die einfach, ja, die ein Anliegen haben und die das durch uns nicht gesehen finden. Oder eben auch, als du zum Beispiel die Geschichte gemacht hast über Erik, der jetzt Katja ist, was eine ganz andere Ursprungsgeschichte hatte. Es gibt halt auch Menschen, die sehen solche Themen einfach nicht im Kinderprogramm oder wollen.
Welche Geschichte war das?
Die Geschichte von Erik, der jetzt Katja ist. Also
ach so, ja.
Die Geschichte von dem obdachlosen Erik, die wir verfolgt haben und wo Kinder gefragt haben, was macht Erik denn heute? Und Erik ist sesshaft geworden und konnte dann seine andere Identität leben, die er schon lange gespürt hat, nämlich Katja. Wir haben das ganz naiv begleitet. Jochen hatte das betreut als Redakteur und du hast wie viel Programmbeschwerden betreut?
Einige. Ja, keine Ahnung. Es waren sehr, sehr viele. Hat mich so noch nie erlebt. Aber ich habe damals auch schon gesagt, das Problem bei dieser Geschichte haben eigentlich nicht die Kinder gehabt, sondern die Eltern oder die Erwachsenen. Und so ist es halt bei vielen Themen. Ne? Also dass da dann durch Erziehung, Erfahrung, wie auch immer, Sicht auf die Welt, dann Sachen nur aus einem Blickwinkel betrachtet werden und dieser, ich sage jetzt mal im besten Sinne, wir hatten vorhin schon mal diesen Begriff des naiven Blicks sozusagen auf die Welt von Kindern, dass der existiert dann nicht mehr. Dann gibt's halt Reaktionen auf das Programm.
Jetzt gibt's Sendungen oder Sachgeschichten, es ist ja alles sehr kurz, vergleichsweise zu einer Dokumentation oder zu einem längeren Magazin, die aber in der Herstellung extrem aufwendig sind, obwohl sie dann nur für wenige Minuten auf Sendung sind. Wie groß ist denn da die Versuchung, wenn das geht ja oft über Monate oder Jahre, wenn vor kurzem ist dieser Beitrag über die Brücke in Leverkusen gelaufen, wie groß ist denn da die Versuchung, das hinzuschmeißen oder bleiben zu lassen, weil das jetzt so lang dauert und dann so wichtig ist es ja nicht mehr, wie es am ursprünglich vorgekommen ist?
Also da musst du ein paar Verrückte haben, die mitspielen. Ne? Als das Thema aufkam, vor 8 Jahren, also die alte Brücke hält nicht mehr. Da war geplant, dass die neue eigentlich in 3 Jahren stehen sollte. Mhm. Das war die Planung. Und dann haben wir gesagt, mit der Redaktion, du warst ja damals noch zuständig, wollen wir das Risiko aufgehen oder eingehen, 3 Jahre lang zu gucken, wie diese Brücke entsteht. Dann haben wir gesagt, ja,
machen. Ja, also das ist ja auch spannend und ich finde, dafür steht ja auch die Sendung. Also, dass wir A, zu Fehlern stehen, dass wir B, aber auch Sachen oder Geschichten ihren Raum geben, ja. Und dann ist es ja auch klar, also, dass das nicht nur eine Geschichte wird, sondern dass das dann auch mehrere werden können. Und wichtig bei der Geschichte zum Beispiel war auch, dass wir einen Türöffner hatten. Also das war jetzt zum Beispiel keine Kinderfrage, sondern das war ein Maus-Fan, der da, ich glaube, der Oberingenieur war, jetzt der da zuständig war für den Bau dieser Brücke, der halt Maus-Fan war, wahrscheinlich selber auch mit der Sendung groß geworden ist und dann uns geschrieben hat, ihr habt da nicht Bock, ich kann euch alles zeigen, alle Türen aufmachen, jetzt diesen Bau mal zu begleiten. Ja, und das ist natürlich klasse. Genauso wie jetzt in Bayreuth haben wir auch mal eine Geschichte gemacht, wie eine Oper inszeniert wird, aufgehangen an zwei Kindern, die da auch eine zentrale Rolle hatten jetzt gerade. Das war, glaube ich, bei Lohengrin vor 3 oder 4 Jahren. Und ja, und auch da war es dann so, dass wir da Türöffner hatten, ne? Wo wir also jetzt dann, also sonst macht das auch keinen Sinn, ne? Jetzt auch bei der Leverkusener Autobahnbrücke, wenn man da dann die Leute dann noch beknien muss, natürlich haben die alle genug zu tun und die warten jetzt nicht auf uns, dass wir da mit der Kamera noch vorbeikommen, um den Betrieb aufzuhalten. Aber wenn die selber Spaß daran haben und selber Bock drauf haben, dann kann es was werden.
Aber dass aus den geplanten 3 dann plötzlich 8 Jahre wurden, das hat damals keiner gedacht. Und hätte ich das damals gewusst, hätte ich gesagt, ne Kinder, 8 Jahre, ein bisschen viel. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das noch erlebe. Also ich habe es ja jetzt noch erlebt. Und insofern, der Bau war ja dann auch ein Jahr stillgelegt und dann vielfach haben wir dann einfach tagelang da nur gewartet, weil es nicht weiterging und so. Also es gibt ja das Sprichwort, die Hälfte seines Lebens wartet ein Soldat vergebens. Das geht auch mit Fernsehleuten. Also ich habe in meinem Leben wahrscheinlich mehr gewartet auf irgendwas, als dass ich dann irgendwie gedreht habe oder so. Aber dann muss man es auch durchhalten.
Ja, und das gehört auch mit zur Maus, das ist auch Handschrift und das macht sonst keiner. Ja, das macht sonst keiner, das macht nur die Sendung mit der Maus. Und insofern muss sowas auch gemacht werden.
Und was toll ist ja, dass wir jetzt diese ganzen Einzelfilme haben, das haben wir ja bei einigen Themen, die so lange dauern, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, die nochmal zusammenzufassen zu einem Film. Das haben wir, ne, wie ein Flugzeug gebaut wird, wie ein ICE gebaut wird. Also dieses über viele, viele Jahre irgendwie die alle Schritte kleinteilig zu beobachten und das dann nachher zu einer Stunde oder einer halben Stunde zusammenzuführen.
Halbe Stunde wird nicht reichen.
Ja, ja, das diesmal nicht, nein. Bei anderen.
Das Geld ist im Prinzip oder die Idee ist immer auch gut investiert. Ja, also wir können es dann nochmal anders kompilieren und können dann da nochmal einen Mehrwert schaffen, können das auf anderen Sendeplätzen dann nochmal wiederholen im Rahmen der ARD und das funktioniert wunderbar.
Was ich übrigens auch sehr liebe, ist, dass wir haben das angefangen zum 50. Geburtstag, dass wir die Früher-Heute-Geschichten gemacht haben. Und das ist ja auch ein lohnendes Ding, dass wir unser Archiv nochmal plündern und gucken, wie wurde das damals eigentlich hergestellt? Wie viele Menschen, wie viele Schritte waren dazu notwendig? Und wie wird das eigentlich heute hergestellt? Das heißt, eben einfach auch mit dem Material von damals jetzt nochmal zu zeigen, wie sich Industrie verändert hat, ja, wie sich Prozesse verändert haben, Logistik, Arbeitsberufe, ja, so das.
Die Müllabfuhr.
Oder die Zange. Wie viele Menschen haben am Anfang da?
48 Leute waren das mal.
Und jetzt sind's?
13.
13 und viele Maschinen.
Das ist schon toll, wenn man so ein Archiv hat, auf das man zurückgreifen kann, das ist echt ein großer Schatz.
Und auch so zeitgeschichtlich, also es ist auch so lustig, jetzt die 70er-Jahre-Filme zu gucken, die Mode, die Art und Weise, wie die Menschen damals aussehen, wie die gedacht haben, wie die gesprochen haben, es ist wirklich ein Schatz.
Eigentlich müsste das Museum für Zeitgeschichte eine Sondermaus-Ausstellung machen, wo genau diese ganzen alten Sachen
Das war ja immer auch meine Idee, das quasi als Archiv der Gesellschaft in Anführungsstrichen irgendwie zur Verfügung zu stellen, weil es wirklich eine, also das ist ja 53 Jahre Zeitgeschichte, ne, die da abgebildet wird. Und es hat ja auch den Vorteil.
Das Museum hat ja schon mal nachgefragt.
Ja, es hat ja auch den Vorteil, die Sachen sind ja in der Regel recht langsam erzählt. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so schnipselig kurz geschnitten, sondern man bekommt immer über das Material einen sehr guten Eindruck über Zeitgeschichte. Ne? Und insofern ist das auch unter dem Aspekt sehr gut investiertes Geld. Also auch wenn es sehr aufwendig ist, jetzt die Produktion von Sachgeschichten in der Regel, die Philosophie, die dahinter steht, ist immer, das Geld ist insofern immer auch gut eingesetzt, weil unter anderem sie auch häufiger ausgestrahlt werden. Ne? Also wir wiederholen die Sachen ja auch im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte. Und wenn sie denn auch gut erzählt sind, dann bleiben sie in der Regel auch frisch. Ne?
Und da sind wir wieder mit dem Kreis, weil du eben gefragt hast, digitale Welten. Auch das ist natürlich total toll, die Sachen auch nochmal aufzubereiten heutzutage für andere Plattformen, andere Sehgewohnheiten. Das ist so ergiebig, was im Laufe der 53 Jahre da entstanden ist.
Jetzt habt ihr jetzt den Heinz-Oberhummer Award bekommen für Wissenschaftskommunikation. Gibt es eigentlich auch von akademischer Seite Zugänge zur Sendung mit der Maus? Gibt es Bachelorarbeiten, Masterarbeiten über die Sendung mit der Maus?
Jede Menge.
Ja.
Jede Menge?
Ja. Ich glaube, die erste war eine Doktorarbeit.
Die erste Doktorarbeit von Dirk Ulf Stötzel.
Genau.
Der Name ist hängen geblieben.
Aber es gibt wirklich viele, viele Arbeiten und auch ihr seid ja teilweise selbst unterwegs, um an Universitäten das Geheimnis des guten Erzählens und des verständlichen Erklärens irgendwie zu lehren.
Genau, die Idee dahinter war, es gab mal die Anfrage, also weil wir ja wir sitzen alle im gleichen Boot, nämlich wir wollen komplizierte Sachverhalte möglichst einfach erzählen und unters Volk bringen. Und da gab es dann die Idee einer Hochschule, ob man da nicht mal ein Seminar draus machen könnte. Mhm. Also wie arbeitet ihr und was kann man davon vielleicht, wie kann man das übertragen? Also da gab es dann ganz jede Menge Aha-Effekte.
Und was Armin erzählt hat, ist ja auch, dass tatsächlich ganze Unis sich beschäftigen im Beantworten von Sachgeschichten. Ja, das ist auch dort dann Thema.
Ja.
Und
gibt
Professorinnen, Professoren, die dann ihren Studenten die Aufgaben stellen.
Ja, das gibt's auch, ja.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Es ist ja logisch, dass so ein Phänomen wie die Maus wissenschaftlich erforscht wird aus Kommunikationssicht und aus didaktischer Sicht. Aber ich habe mich gefragt, ob es tatsächlich Forschung gab, abseits der Kommunikation, die quasi durch die Maus angeregt worden ist. Also so wie zum Beispiel beim Kinofilm Interstellar. Ja, da haben die nämlich das schwarze Loch simuliert am Computer, weil die Leute von der Special Effects Firma deutlich bessere Computer hatten als die Leute auf der Wissenschaft, haben die bei ihren Simulationen des schwarzen Lochs irgendwelche Effekte entdeckt, die die Wissenschaftler noch nicht kannten. Also hat irgendwie eine Geschichte der Maus, eine Frage der Maus dazu geführt, dass die Wissenschaft was Neues entdeckt hat, also abseits vom Geschenkband?
Keine Ahnung. Was in den einzelnen Universitäten los ist. Also, ich weiß nicht, du hast mir doch vorige Woche auf deinem Rechner, auf deinem kleinen Ding, dieses Ding mit der Quantenmechanik mal gezeigt.
Ach so, die Maus der Quantenmechanik beigetragen.
Da war, das ist, also, was, die Maus ist auf jeden Fall inspirierend. Also, wenn man zum Beispiel, ich war jetzt in einem Rahmen von einem Seminar mit der Bauhaus-Uni in Weimar in München bei dem Munich Center for Quantum Science and Technology, weil die Künstler in der Bauhaus-Uni und die Wissenschaftlerinnen in München eben zusammenarbeiten, damit die Kunstschaffenden die Forschenden irgendwie unterstützen und diese Forschungsergebnisse sozusagen künstlerisch aufbereiten, dass da diese beiden Bereiche Kunst und Wissenschaft zusammenkommen. Und da war es auch so, das sind Quantenphysiker, die haben gesagt, oder viele haben gesagt, ich bin eigentlich hier gelandet, weil ich immer die Maus geguckt habe. Und das ist was total Inspirierendes. Und das sind jetzt keine konkreten Forschungsergebnisse vielleicht, aber dieses Interesse
an Wissenschaft und an, ja, die Neugier am Laufen zu halten. Ich glaube, das hält die Maus einfach hoch. Das ist bei den Leuten auch so drin wahrscheinlich, aber dass sie es mit der Maus in Verbindung bringen, das ist irgendwie das Besondere daran. Also
ein gutes Beispiel jetzt auch für eine öffentliche Person, kennen wir alle, Alexander Gerst,
ja,
ne, der ja immer dann auch schon, also noch bevor er dann mit uns dann kooperiert hat, ja die Maus, ne, die kleine Mauspuppe mit auf seinen Expeditionen hatte, also weil es sein Maskottchen war. Also es hatte nichts mit uns, mit der Sendung erstmal zu tun. Aber mir fällt auch noch ein konkretes Beispiel für Forschung. Und zwar, Armin, das war die Geschichte mit dem Vitamin C.
Ach so, also
es ging um die Frage,
was macht Vitamin C im Körper?
Was macht Vitamin C?
Warum ist es gesund,
so, also wenn warum man sagen krank die Eltern,
ist,
Obst ne?
zu essen? Genau. So, das ist eigentlich die Geschichte. Naja,
Gemüse, also ess viel Obst, ess viel Gemüse irgendwie so. Das war die Geschichte. Warum soll man das eigentlich tun? Dann ging es halt um Vitamin C und was macht das im Körper? Und um darstellen zu können, wie das denn auch wirklich funktioniert, hat Armin, glaube ich, einen Forschungsauftrag irgendwie.
Ja, das hat 3 Jahre gedauert. Immer, ich glaube, ich habe eine Doktorandin in Tübingen 3 Jahre mehr oder weniger durchbezahlt, weil das Problem ist, die Makrophagen, also Vulgo, die weißen Blutkörperchen, die tun das ja jede Sekunde in unserem Körper, ohne dass wir das merken. Und die tun es natürlich nur im lebendigen Blut. Und wenn man zeigen will, wie die also Jagd auf Bakterien oder sowas machen, dann kann man das nicht trocken darstellen, sondern man muss so. Und jetzt also rauszukriegen, Präparate zu entwickeln, wie müssen die aussehen, dass man die dann einfach noch lebendig drin hat, die Makrophagen, und auch die Bakterien noch drin hat. Und was passiert, wenn die Makrophagen also keine Vitamin C kriegen? Dann schlafen die ein und werden faul und so. Aber die kann man wieder zum Leben erwecken. Wie viel Menge muss denn an Vitamin C-Gabe dazugegeben werden? Dass sie auch nicht sich überfressen daran, sondern dass die wieder ihren Jagdinstinkt kriegen und. Und das Ganze natürlich unter dem Mikroskop. Und das muss natürlich dann auch für lebendiges Blut, das muss auf 38 Grad erhitzt, beheizt werden. Das muss mit Sauerstoff, mit Zucker, mit allem Möglichen versorgt werden, dass die Viecher da drin eben einfach leben können. Und bis wir das alles raus hatten, das hat 3 Jahre gedauert. Und der eigentliche Dreh, der war an einem Tag erledigt, nachdem das alles gestimmt hat, ne, unter dem Mikroskop. Allerdings war auch da die Schwierigkeit, bei einer Probe von meinem Blut hat es 4 Stunden gedauert, bis die abgeschlafen und wieder lebendig wurden. Bei der nächsten Probe hat es 8 Stunden gedauert. Bei der dritten Probe hat es 6 Stunden gedauert. Und keiner konnte erklären, warum das einmal schneller und einmal langsamer ging.
Zu wenig Kaffee getrunken haben.
Möglicherweise.
Das war die Blumenuhr. Das war nicht die
Und jedenfalls, das konnte man auch dann nur mit Serienfotografie fotografieren, weil die Bewegung ist natürlich innerhalb von 4 Stunden oder sowas weitaus langsamer als irgendeine Zeitlupe das machen könnte. Das heißt, wir haben dann also im Abstand von 10 Sekunden immer ein Foto geschossen und die dann nachher wie Zeichentrickfilm, also einfach auch wieder mit Raster-Dings, also mit Register, nicht mit Raster, mit Register, wie Zeichentrickfilm animiert. Also die mussten dann eben auch rauskriegen, in welchem Abstand wir die einzelnen Fotos dann sehen, dass man also eine Bewegung rauskriegt. Aber das war dann auch nochmal 3 Tage Arbeit, nur rauszukriegen, in welchem Abstand sieht man das plötzlich. Ne? Lächerlicher Film von, sagen wir mal, 7,5 Minuten. Ne? Da fragt man sich doch, welcher Bekloppte tut sich sowas an? Ne? Der sitzt hier.
Wenn einer 8 Jahre auf eine neue Brücke wartet, sind 3 Jahre für Vitamin C.
Genau, sitzt man auf einer
Ausbacke. Jetzt ganz zum Schluss noch der Frage. Es gibt viele Sendungen, die dann irgendwann einmal ein Kinofilm werden. Von der Maus gibt es sowas meines Wissens nicht. Das gibt es absichtlich nicht. Oder habt ihr genug zu tun und seid dann nicht auf die Idee gekommen? Oder gibt es Pläne?
Also es gab immer mal Pläne. Es hat sich aber nie so eine überzeugende Idee bisher ergeben. Und
Realverfilmungen sind ganz im Trend. Also so die Maus, also Herr der Ringe, König der Löwen, haben sie jetzt als Realfilm, Dschungelbuch als Realfilm, so Maus und Elefant, wäre doch auch mal cool.
Also es ist so interessant, aber ich glaube, dass der Held ist tatsächlich die Sendung mit dem, also die Philosophie, sich dem Alltag zu nähern und so beharrlich zu sein und dass einem kein Weg zu weit ist, ist wirklich
die Münte und ich haben schon mal an so einer Geschichte rumgesponnen.
Ja, es gab ganz viele Produkte, aber es gibt nicht den einen Helden, es gibt nicht die man kann niemanden in die Welt schicken und sagen, es gab noch nicht die gute Idee. Vielleicht hat jemand, der jetzt zuhört, eine gute Idee. Das soll er uns dann schicken.
Die Sommerreisen gab es, die fand ich immer ganz
nett. Ja, die Sommerreisen, ja.
Aber dann ist wieder 2 Tage Ruhe und in 3 Tagen kommt dann die Post mit.
Genau.
Zu aufrufen soll man vorsichtig sein, haben wir gelernt.
Ja, ja. Also das sind manchmal Sachen, die sich ergeben, die kannst du nicht planen, das ahnst du auch nicht. Da stehst du plötzlich vor so einer Situation und sagst, und nu, ne? Oder ich habe irgendwann mal, was weiß ich, auch auf irgendeiner Sommerreise habe ich mal Erbsensuppe gekocht für die ganze Mannschaft. Ja, da wollten 1000 Leute plötzlich das Rezept wissen, ne? So. Da rechnest du doch nicht mit, dass Leute das dann also plötzlich, ja, da musste man einen Haufen Studenten einstellen und die dann das alles immer eingepackt und losgeschickt. Aber das war natürlich nicht geplant. Ne? Das sind Dinge, die entwickeln sich ohne dein Zutun und ohne, dass da die Redaktion oder sonst irgendjemand das voraussehen kann oder auch nur ahnen.
Heutzutage ist es einfacher, da können wir das Erbsensuppenrezept einfach in die Shownotes des Podcasts stellen. Ja. Kein Problem.
So, nach dem Erbsensuppenrezept, das wir in voller Schönheit in die Shownotes geschrieben haben, danke Armin Maywald und Heike Sistig, noch das Rezept für erstklassige Zerstreuung. Etwa mit Planet B. Wir sind diese Woche auf Tour in Deutschland, also nicht ganz Deutschland, aber ab Mittwoch sollten wir sein.
Im F-Haus Jena, Donnerstag den 7.3. im Filmtheater Schauburg Dresden, Freitag den 8.3. im Waschhaus Potsdam, Samstag den 9.3. im Kupfersaal Leipzig und am Sonntag den 10.3. geht's wieder zurück nach Thüringen in Das Die Brettl in Erfurt.
Gezeigt wird die Jubiläumsshow Planet B mit schönen Versuchen, Anleitungen zur Vernichtung des Lebens auf der Erde, wie man mit Hilfe von Astronomen die Meere schneller übersäuern kann und wie oft man ein Brathuhn ohrfeigen muss, bis es ganz durch ist.
Und am Ende, wie immer, Science Buster Gin für alle. Nicht geschüttelt, nicht verdünnt, sondern in der homöopathischen Potenz C0. Wir freuen uns schon.
Fragt die Science Busters live. Alles übers Klima auf Radio FM4 gibt es das nächste Mal am Montag, den 18. März. Da werden Florian Freistetter und erstmals Barbara Lahr, Verkehrswissenschaftlerin an der TU Wien, neben mir im Studio sein und eine Stunde lang Fragen beantworten. Unter anderem, was macht man mit Wasserkraft, wenn es kein Wasser mehr gibt? Ab 13 Uhr auf FM4. Am 15. und 16.3. spielen wir wieder im Stadtsaal Wien unsere Show Planet B, am 15. sogar mit Gebärdensprachen-Tollmatch live. Am 3. April sind wir dann im Treibhaus Innsbruck, am 5. April im Spielboden Dornbirn und am 6. April im Alten Speicher in Ebersberg. Science Busters for Kids gibt's ja aktuell digital im ORF-Player, jede Folge circa 10 Minuten, die ganze Show analog und in voller Länge mit Martin Moder und mir gibt's am 4. April im Treibhaus Innsbruck und am 5. April im Spielboden Dornbirn, dann am 19. April im Kronenkino Mistelbach, am 2. Mai im Konzerthaus Weinviertel im Ziersdorf und am 12. Mai im Lustspielhaus München.
Für noch kleinere Kids plus Eltern natürlich oder ältere Geschwister oder Großeltern oder Verwandte jeglicher Art spielen wir ab 15.05. wieder im Urania Puppentheater PC und
die Science Busters, unsere Show, wo es unter anderem zum Mars geht oder auch nicht. Auf jeden Fall gibt's am Ende jede Menge Stickstoffeis für alle.
Hurra! Grafuzzi Kapuzzi!
Im September zeichnen wir neue TV-Shows an der Uni Graz auf und sobald es dafür Tickets gibt, sagen wir natürlich Bescheid. Weitere Infos und Tickets unter sciencebusters.at.
Die Termine sind bereits online bis Ende des Jahres, dass wir am 31.12. traditionell mit unseren naturwissenschaftlichen Jahresrückblicken beenden, dieses Jahr am 31. Dezember im Stadtsaal Wien.
Martin Puntigam spielt auch alleine Theater oder Kabarett, nämlich sein Soloprogramm Glückskatze. Seit 35 Jahren ist er jetzt schon auf der Kabarettbühne. Die Jubelvorstellungen seines Soloprogramms gibt's am 9. und 10. April im Theatercafé in Graz. Da hat vor 35 Jahren alles begonnen. Am 11. April im Gerberhaus Fähring. Da hat vor 35 Jahren vermutlich nicht alles begonnen. Und am 12. und 13.4. im Kabarett Niedermeyer in Wien. Und wer da mehr wissen möchte, geht am besten auf die Seite puntigam.at.
Neues aus der Marienliga.
Gibt's wieder ab dem ersten Heimspiel in der Frühjahrssaison am 17.3. gegen den SK Dulbing. Und da haben wir Science-Busters die Patronanz für dieses Heimspiel übernommen. Das heißt, wir werden dort sein und dürfen den Ankick vornehmen, damit der USV Furt in Rosa bei Heimspielen weiterhin unbesiegt bleibt.
So, und vielleicht ist die Maus einfach so in ihrer Art gar nicht so spektakulär, sondern eher in dieser Beharrlichkeit des Kleinen und des genau Hinguckens. Es ist tatsächlich schön, dass man die Dinge machen darf, weil um der Sachen willen und nicht um Geld zu verdienen oder kommerziell zu sein. Das ist wirklich ein Luxus.
Gut, mit diesem besinnlichen Schlusswort wollen wir die Aufnahme beenden. Danke vielmals fürs Mitsprechen, fürs Erzählen, fürs Dasein, fürs nach Wien kommen überhaupt.
Und danke für die Einladung.
Ja, danke auch für den tollen Preis. Dass
wir hier sein durften. Es ist sehr schön hier in Wien.
Für den Oberhummer Preis, das ist eine große Ehre für uns.
Wir freuen uns auch sehr, weil war eine sehr schöne Zeit mit euch.
Wir haben es auch sehr genossen.
Danke, Heike Sistig, Armin Maywald, Ralf Kasperls, Nils Wohlfahrt und Joachim Lachmuth. Danke, Florian Freistetter. Das war's von dieser Ausgabe des Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre. Baba.
Wiederschauen.
Wiederschauen.
Tschüss. Tschüss.
Baba.
Aus die Maus. Baba.
4-jährige passiert, mir hat einmal jemand geschrieben, dass seine 4-jährige Tochter im Fasching als ich gegangen ist, mit rosa Leibchen und Blockflöte, und im Freundeskreis meiner Tochter hat es jemanden gegeben, die sind als Schari und Ralf gegangen im Fasching.
Ja. Gibt's ganz oft, wenn Abitur-Motto-Wochen sind in den Schulen bei uns, dann gibt's immer, verkleide dich an einem Tag als Held deiner Kindheit, und dann kriege ich immer Fotos zugeschickt von, guck mal, ich habe mich als Ralf verkleidet und so. Das ist sehr.
Und erkennst du dich wieder?
Das ist halt jemand mit Brille. Und
okay.
Ja, also es ist, der Wille zählt. Ich glaube, das ist die Hauptsache.